Die Erwachsenen dürfen schon mal ihre Bibel in die Hand nehmen. Und das Lukas-Evangelium und da das Kapitel 24 aufzuschlagen. Wir sind ja, was so sage ich mal, wenn man versucht, die Ereignisse, die so im Jahr sich reflektieren lassen auf Jesu Leben, dann sind wir ja jetzt in dieser Zeit zwischen der Auferstehung Jesu Christi und dem Pfingstfest. Oder wenn wir den biblischen Kalender nehmen, dann sind wir zwischen dem Passa und dem Erstlingsfruchtfest oder Pfingstfest. Und da gibt es eine Geschichte, die im Wesentlichen im Lukas-Evangelium erzählt wird und nur in einem anderen Evangelium so am Rande gestreift wird. Das ist die Geschichte der beiden Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus sind. Markus sagt zwar auch was dazu. Er sagt da in Markus 16, in den Versen 12 und 13, folgendes: Nach diesem aber offenbarte er sich zweien aus ihnen in einer anderen Gestalt, während sie wandelten, als sie aufs Land gingen. Und diese gingen hin und verkündeten den Übrigen, auch denen glaubten sie nicht. Das ist die tragische Geschichte der ersten Tage nach der ersten Stunden nach der Auferstehung, dass es zwar schon etliche Zeugen oder zumindest Menschen gab, die gehört hatten, Jesus ist auferstanden, er ist nicht im Grab und so weiter. Aber die Jünger und die da so voller Enttäuschung zusammen sagten, wie geht's jetzt weiter? Sie konnten es nicht so recht glauben. Hinzu kam noch, dass einige dieser Zeugen, Entschuldigung, aber es waren Frauen und Frauen wurde in der damaligen Zeit eh nicht geglaubt, die waren keine guten Zeugen, für Männer war das dann schon mal nicht mehr akzeptabel. Und so war alles in allem, denke ich mal, die Tendenz unter den Jüngern und denen, die Jesus Christus nachgefolgt sind, ja, zwischen Verzweiflung, Enttäuschung oder auch einfach, ja, wie geht es jetzt weiter? Was soll man noch machen? War eh alles umsonst. Jetzt sind wir die ganzen letzten 3 Jahre mit dem Mann da gelaufen und das war für die Katz. Und da sind eben auch zwei, die auf dem Weg von Jerusalem zu einem Ort sind, den es sich Emmaus nennt, rund knapp 12 Kilometer von Jerusalem. Heute würde ich mich ins Auto setzen und sagen, 5 Minuten bin ich da. Damals gab es keine Autos, also musste man zu Fuß gehen oder auf dem Esel reiten. Esel hatten sie nicht, also sind sie zu Fuß gegangen. 12 Kilometer sind so 2, 2,5 Stunden Fußweg, wenn man es gemütlich geht. Und die zwei, da heißt es im Lukas 24, 13, sagten, und siehe, zwei von ihnen gingen am selbigen Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt, und sie unterhielten sich untereinander über all dieses, was sich zugetragen hatte. Ja, was hatte sich denn zugetragen? Wir wissen, es war unmittelbar nach dem ganzen Tumult in Jerusalem, da war diese Kreuzigung, da war die Grablegung Jesu Christi und da war auf einmal dieser verschwundene Leichnam. Also der Leichnam war nicht mehr da. Man wusste nur, das Grab ist leer, irgendjemand hat das leergeräumt, Stein weggerollt, es ist leer. Und dieses Ganze, was da vorher in Jerusalem abgegangen war, das ging ja nicht geräuschlos ab. Das war ein Riesenauflauf, das war ein Riesentumult, da war ein Riesengebrüll in der Stadt, da war ein Johlen und auch verzweifeltes Schreien in dieser Stadt gewesen. Und offensichtlich hatten die zwei, die da unterwegs nach Emmaus waren, das auch miterlebt. Und die gingen so des Weges und unterhielten sich über diese Ereignisse. Und ich glaube, das ist ganz normal. Also ich mache das jetzt mal ganz klein und sage, wenn wir uns heute nachher zum Kaffee stellen, dann werden wir wahrscheinlich auch noch so ein bisschen über den Umzug oder Renovierungsarbeit reden, weil das waren die Dinge, die wir so gerade unmittelbar erlebt hatten. Und diese beiden hatten so gerade unmittelbar erlebt, was da in Jerusalem gewesen war. Und vieles von dem, was da passiert ist, hatten sie weder verarbeitet noch begriffen. Und so heißt es dann weiter im Vers 15. Und es geschah, indem sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass Jesus selbst nahte und mit ihnen ging, aber ihre Augen wurden gehalten, damit sie ihn nicht erkannten. Jetzt muss man sich das vorstellen, die gehen da und ich meine, die Fortbewegungsart zu der damaligen Zeit war eben Fußmarsch. In den meisten Fällen. Ja. Wenn man ein bisschen mehr Geld hat, hat man eine Sänfte, ne? wie der Eunuch zum Beispiel, den Philippus dann unterrichtet hat. Aber normaler Weg war Schusters Rappen. Ne? Also zu Fuß gehen. Und das war jetzt auch keine Strecke, die, sage ich mal, so völlig abgelegen war, irgendwo durchs Dartmoor, so hinterster Ecke, sondern das war so eine Strecke, die man lief von Jerusalem, wenn man in diesen Ort wollte. Und dann gesellten sich andere Reisende auch auf diesen Weg. Und so war es eigentlich auch keine Überraschung, dass jetzt da plötzlich noch einer dazu kam. Und für die Jünger war es jetzt einfach nur, ach, da ist noch ein Reisender, ach, man kann ja auch zusammengehen. Ne? Und der gesellte sich eben zu den beiden Jüngern und kriegte dann auch natürlich die Unterhaltung mit, die die beiden hatten. Ne? Und ich meine, wie gesagt, die Unterhaltung, die drehte sich um diese Ereignisse. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da in dieser Unterhaltung ganz klar die Fragen mitschwangen, ja, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Jetzt ist das alles passiert. Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Man dreht sich eigentlich immer wieder ums selbe. Ne? Ist was passiert, man hat es nicht begriffen, man hat es nicht verstanden, warum es passiert ist. Und dann kommt dieser Mann dazu und der spricht sie dann an und sagt, worüber redet ihr eigentlich da, ihr beiden? Was waren das für Ereignisse? Warum seid ihr so niedergeschlagen? Denn es waren ja keine freudigen Ereignisse, über die sie sich unterhielten. Ne? Da ist ein Mensch gefoltert worden, umgebracht worden, den sie geliebt haben, dem sie nachgefolgt sind, in den sie viele Hoffnungen reingestellt hatten. Und damit ist auch so irgendwas zusammengebrochen. Und so klingt dann auch die Unterhaltung. Und dieser Dritte hört das und sagt, worüber redet ihr eigentlich? Was ist denn passiert? Erzählt mal. Und dann sagt der Kleopas, heißt er hier, der wird mit Namen genannt, bedeutet, dass derjenige offensichtlich dem Lukas geläufig war. Und das können wir auch finden im Johannes, da brauchen wir jetzt nicht hinzugehen. Im Johannesevangelium finden wir, dass es eine Maria gibt, die Kleopas Weib war. Also dürfte er wirklich einer der Jünger gewesen sein, die die ganze Zeit mit Jesus weitergezogen sind. Möglicherweise einer der 120, die nachher im Obergemach waren. Also für Lukas kein Unbekannter, deswegen hier auch der Name. Und Kleopas sagt zu dem Fremdling, ja, hast du denn nicht mitgekriegt, was da in Jerusalem war? Das kann man doch nicht verpasst haben. Warst du nicht dabei? Hast du es nicht gehört? Bist du der Einzige, der nicht weiß, was hier abgegangen ist? Und das ist eigentlich eine Frage der Verwunderung, weil ich denke, das kann man doch nicht verpasst haben, was da in Jerusalem war. Ich meine, man muss ja auch verstehen, zu der Zeit musste jeder Jude in Jerusalem auftauchen zum Passafest. Das war eine der Feste, wo der Herr gesagt hat, ihr müsst in die heilige Stadt kommen. Also war ja schon mal allein daher schon die Verwunderung. Ja, Moment mal, du musst doch da gewesen sein, wenn du Jude warst. Und das wurde jetzt hier einfach mal unterstellt. Und du hast nicht mitgekriegt, was da war? Du verstehst nicht, warum wir traurig sind? Du hast nicht mitgekriegt, dass dein Mensch niedergemacht wurde? Und so erzählen sie Jesus, was sie beschäftigt. Und das Interessante ist, dass Jesus ihnen einfach nur erstmal zuhört. Er hört ihnen einfach zu. Und so erzählen sie ihm, ich habe das hier mal etwas zusammengefasst in den Versen 19 und 20, aber ich komme da gleich nochmal drauf zurück, da heißt es, und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volke. Und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten überlieferten, um zum Tode verurteilt zu werden und ihn kreuzigten. Bleiben wir da erstmal. Also auf dieses, was du hast nicht mitgekriegt, was da war, dann lass dir erzählen von uns. Du musst doch wissen, wer Jesus da war. Der war doch da, der hat doch da gewirkt die ganzen Jahre. Und Es kann doch nicht sein, dass du nicht mitbekommen hast, was der alles getan hat. Der hat doch die ganzen Kranken geheilt. Der hat doch Wunder gewirkt. Der war doch so mächtig in seinem Wort, dass selbst die Schriftgelehrten nicht wussten, wie sie ihm antworten sollten. Was, das hast du nicht mitgekriegt? Aber wir erzählen dir. Und so erzählen sie. So, sie, ich sag mal mit meinen Worten, sie sprechen so richtig aus ihrer tiefsten Seele, was sie beschäftigt. Die Dinge, die sie erlebt haben, die schönen Dinge, aber auch eben diese Verzweiflung, dass dieser Mensch, den sie so wunderbar erlebt haben, nicht mehr lebt, tot ist, gekreuzigt wurde, aufs Grausamste umgebracht wurde, von Menschen zum Tode verurteilt und gekreuzigt, der schmachvollste Tod, der möglich war in der damaligen Zeit. Und so erzählen sie ihm. Und Jesus hört einfach erstmal hin. Jesus hört einfach zu, gibt ihnen den Raum, ihre Verzweiflung wiederzugeben. Und ich glaube, die beiden sind an einem Punkt, wo sie wirklich denken, tja, das war's. 3 Jahre, war eine schöne Zeit, aber im Grunde genommen umsonst. Weil die Hoffnung, die wir in diesen Mann gesetzt haben, die hat sich nicht erfüllt, denn das war der Vers 21 dann. Da sagen sie ja, wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei alledem ist es heute der 3. Tag, der dem dies geschehen ist. Da ist auf der einen Seite die klare Hoffnung ausgesprochen, Mensch, der war es doch. Wir hatten gedacht, der ist es, der uns endlich erlöst. Wovon eigentlich? Von jahrhundertelanger Unterdrückung durch die Römer. Also eigentlich, worüber ich schon mal vor einiger Zeit gesprochen habe, eher dieses Befreien des weltlichen Israels, dass es wieder eine eigenständige Nation sein darf, eigenen Weg gehen darf. Das war die Hoffnung, dass es erlöst wird. Erlöst von der Herrschaft der Römer. Aber dann fällt etwas auf in diesem zweiten Teil des Satzes, das scheinbar irgendwie gar nicht zusammenpasst. Wo er sagt, und inzwischen ist es schon 3 Tage her. Was spielt das für eine Rolle, wenn er eh tot ist? Was spielt das für eine Rolle? Es spielt in zweierlei Hinsicht eine Rolle. Für die Juden war klar, jemand ist tot, wenn er mindestens 3 Tage im Grab gelegen hat. Weil dann setzt die Verwesung des Körpers ein. Deswegen sage ich auch tot. Ja? Die Seele ist von dem Gewissen. Nach jüdischem Verständnis ist der Mensch absolut tot. Ich weiß, es gibt nicht Töter als tot, aber trotzdem. Mausetot, ja. Aber es ist interessant, dass Sie es hier erwähnen. Also ich denke, was dahinter steckt ist, wir hatten ja noch die Hoffnung, dass in den ersten 2 Tagen was passieren würde. Aber jetzt sind schon 3 Tage vorbei, da kann nichts mehr passieren. Der ist wirklich tot. Unsere Hoffnung ist gestorben mit ihm. Der König, den wir erwarten, er war es nicht. Alle Hoffnung für die Katz, nichts mehr da. Und dann erzählen sie die Geschichte, die sie schon gehört haben, aber mit der sie irgendwie offensichtlich nichts großartig anfangen können, denn in den Versen 22 und folgende heißt das, aber auch etliche Weiber von uns haben uns außer uns gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch ein Gesicht von Engeln gesehen hätten, welche sagten, dass er lebe. Und etliche von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Weiber gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Da kommt jetzt so, ja, jetzt ist schon 3 Tage her. Jede Hoffnung verschwunden. Aber irgendwas passt nicht, weil das Grab ist leer. Und da klingt auch dieser Zweifel durch. Ja, die Frauen waren es die Ersten, die es gesehen haben. Naja, wie Frauen so sind. Ne? Also wir haben noch mal ein paar Männer hinterher geschickt. Und auch die sagen, das Grab ist leer. Interessanterweise reden sie aber von der Begegnung der Engel gegenüber den Frauen. Dass der Engel gesagt hat, er lebt. Ja, aber wenn er lebt, wo? Lebt er denn überhaupt? Vielleicht meint der Engel was ganz anderes. Also ich glaube, die Jünger von Emmaus waren wirklich an einem Punkt, wo sie auf der einen Seite verwirrt waren, weil es nicht alles so war, wie sie dann aus der Ereignisfolge heraus erwarten mussten, nämlich dass da irgendwo ein verwester Leichnam noch im Grab liegt. Aber auf der anderen Seite war es auch nicht so, wie sie sich gehofft hatten, dass nämlich derjenige, den sie gehofft hatten, dass er der Erlöser Israel war, eben nicht gekreuzigt wurde. Und so steckten sie mitten in einer Verzweiflung auf der einen Seite, Verwirrung auf der anderen Seite. Und Hoffnungslosigkeit als Ergebnis. Und ich möchte hier einen kleinen Moment mal einen Gedanken einwerfen. Und die Ereignisse, die da so frisch in den Köpfen dieser beiden waren, die haben ihnen eigentlich den Blick verbaut auf das große Bild. Das große Bild, das etwas ganz anderes sagte, von dem sie auch schon gehört hatten, von dem Jesus ihnen berichtet hatte, das war völlig ausgewischt. Jesus hatte ihnen was gesagt von, ich werde 3 Tage und 3 Nächte im Grab liegen und dann auferstehen. Jesus hatte was davon gesagt, ich muss sterben. Und noch mehr hat er ihnen gesagt, ich muss sterben, damit der Heilige Geist kommt, damit ihr größere Dinge tun könnt als ich selbst. Das waren Dinge, die sie gehört hatten. Ich unterstelle das einfach hier, weil wir können es nicht mit letzter Gewissheit sagen, aber ich gehe davon aus, weil ich denke, sonst hätte Lukas nicht gerade die 2 zitiert. Und doch war das alles ausgeblendet. Das alles überwältigende Ereignis war das, was gerade eben passierte. Oder gerade eben passiert war. Und vor allen Dingen in einer Form passiert war, wo man gesagt hat, ist ja Wahnsinn, kann doch gar nicht sein. Warum gerade er? Sie haben ihn ja auch erlebt als jemanden, der wirklich in keiner Form Anlass hätte geben können, zu sagen, den hängen wir jetzt für den Verbrecher ans Kreuz. Und doch ist er genau da geendet. Und manchmal frage ich mich, wie das uns selbst geht, dass wir durch momentane Ereignisse oder Momentaufnahmen, die uns gerade bewegen oder Dinge, die wir gerade selbst in uns wälzen, den Blick für das Große verlieren. Und das ist meistens dann auch der Punkt, wo unser Glaube ganz stark angegriffen wird. Wo wir plötzlich Zweifel bekommen und sagen, ist das, was ich hier tue, wirklich das, was Gott will? Oder bringt das denn überhaupt was, wenn ich an Jesus noch glaube? Um es mal jetzt ganz krass zu formulieren. Bringt es noch, hier eine Hoffnung zu haben, dass dieser Jesus doch noch irgendwas für Israel tut? Oder sollen wir nicht einfach abhauen, gucken, dass wir nicht genauso verfolgt werden wie er und am Ende so landen wie er, dass wir wenigstens noch unser nacktes Leben retten? Und ich kann für mich persönlich sagen, dass es manchmal Situationen gibt und auch in der Vergangenheit in meinem Leben gegeben hat, dass durch die Ereignisse, die da so plötzlich scheinbar von allen Richtungen auf mich einstürzen, ich dann irgendwann mal an den Punkt komme und mich frage, warum machst du das noch? Oder warum willst du dich da überhaupt noch einsetzen? Oder warum willst du das überhaupt noch weiterverfolgen? Was immer das Thema ist. Weil uns dieser Moment so überwältigt, dass wir den Blick, der darüber hinausgeht, nicht mehr haben. Wir sind plötzlich in so einem Tunnel drin. Und das Einzige, was wir uns dann noch wünschen, ist irgendwo, egal was es ist, ein bisschen Licht. Es gibt diesen blöden Spruch, das Licht ist aber nicht das Ende des Tunnels, sondern eine Lokomotive, die gerade entgegenkommt. Aber wir sind dann so verzweifelt, dass wir nur noch auf dieses Licht schauen und nicht erkennen, dass dieser Tunnel Teil des Weges ist. Und genauso oder ähnlich kann ich mir vorstellen, ist diesen Jüngern von Emmaus gegangen. Die waren so gefangen in ihren Gedanken und ihren zweifelhaften Versuch zu begreifen, was eigentlich hier geschehen ist, dass sie nicht mehr darüber hinausschauen konnten und auch nicht den Rahmen weiterstecken konnten, um zu sagen, Moment mal, gehört das vielleicht zu einem größeren Bild und hat einen ganz bestimmten Zweck? Und so sind sie eigentlich nur voller Zweifel im Endeffekt. Ja, obwohl sie zumindest schon mal ein paar Hinweise haben, naja, der Leichnam ist nicht mehr da, der müsste da eigentlich stinken und verwesen, wer trägt denn sowas noch raus aus dem Grab? Ja. Sie kriegen sogar eine Zeugenaussage, die sagt, da war eine Erscheinung von Engeln, der hat gesagt, er lebt. Aber ist das glaubwürdig? War vielleicht der Wunsch Vater des Gedanken bei den Frauen? Und es waren ja Frauen. Ich kann natürlich nicht in die Herzen und die Köpfe dieser Menschen reinschauen und die Bibel ist da auch schweigsam, aber ich versuche mir vorzustellen, wie es mir ginge, wenn ich aus dieser Zeit diesen Weg gegangen wäre. Es bleibt also ein Rätsel, wo ist der Leichnam? Wer hat ihn geklaut? Wo ist er versteckt? Und, ja, wir haben zwar schon das eine oder andere Zeugnis, aber irgendwo so ganz glaubwürdig ist das alles noch nicht für uns. Wir können noch nichts festmachen. Wir haben ein Zeugnis, aber das Zeugnis passt nicht in unsere Erwartungshaltung. Es passt nicht in unser derzeitiges Denken hinein. Also bezweifeln wir es. Und das ist das, was hier passiert. Und dann ist es interessant zu sehen, wie die Reaktion von Jesus ist, den sie ja immer noch nicht erkannt haben. Er ist immer noch ein Weggefährte, der sich ihnen angeschlossen hat, weil sie alle in die gleiche Richtung laufen. Ne? Und dann sagt er zu ihnen, O ihr unverständigen und trägen Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Also er sagt, ihr versteht es immer noch nicht. Jetzt bleibt doch nicht an dieser Ecke hängen, an der er gerade hängt, sondern denkt doch mal darüber nach, was die Propheten gesagt haben. Und er kann auch hier voraussetzen, dass die zwei sehr wohl die Propheten kannten. Das ist jetzt ein generischer Begriff, aber ich meine, sie kannten mit Sicherheit Jesaja, sie kannten mit Sicherheit Jeremia, sie kannten mit Sicherheit Ezekiel, sie kannten mit Sicherheit Daniel, sie kannten mit Sicherheit etliche Psalmen von König David. Und er sagt, Mensch, seid ihr denn noch immer hier oben blockiert? Ihr kennt doch die Propheten. Was sagen denn die Propheten? Denkt doch mal nach, erweitert euren Blick, kommt aus eurem Tunnel raus und glaubt, was die Propheten gesagt haben. Es ist einfach für uns zu sagen, ich lese jetzt mal Jesaja und lese ihn, oder lese Jeremia oder Daniel, was immer, und stelle mich hin und sage, ja, ist ja klar, ist ja passiert. Aber wir haben den Vorteil, wir können schon auf die Ereignisse danach gucken. Die Jünger, die Emmaus-Jünger und all die anderen hatten nur diese prophetischen Vorhersagen, die sie kannten. Aber jetzt war es die Frage, glaubt ihr, dass Gott durch diesen Mann Jesaja, durch diesen Mann Jeremia, durch diesen Mann David wahrhaftig gesprochen hat? Und dass möglicherweise die Zeit gekommen ist, dass das, worüber sie gesprochen haben, eintritt oder eingetreten ist? Oder ist es, ja, die haben sehr viele prophetische Aussagen gehabt und gemacht, aber das ist noch für eine Zeit, die Leid vor uns liegt. Das kann jetzt noch nicht sein, das kann nicht passen. Und das ist das, was Jesus sagt. Glaubt ihr, dass das Wahrheit ist, was dort gesagt wurde? Und seid ihr, und da ist dieses Unverständnis, seid ihr an dem Punkt, wo er mal versucht, die einzelnen Puzzleteile nebeneinander zu legen und realisieren zu können, oh, das Teil passt ja genau hin, das Ereignis ist genauso vorhergesagt worden. Oh, auf einmal bekomme ich einen neuen Blick auf die Ereignisse. Und so schilt er sie im Prinzip und sagt, ihr unverständigen und trägenden Herzens, warum glaubt ihr nicht das, was die Propheten geredet haben? Und da sagt er, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Moses und von allen Propheten anfangen, erklärt er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Ja, es gibt Aufstellen in Mose. Als Sinnbild. Ja, aber das Wichtige ist, er fängt deswegen bei Mose an, weil er sagt, ihr stützt euch als Volk, das vom Herrn herausgeführt wurde aus Ägypten in das gelobte Land. Also da ist so der gemeinsame Nenner, da sind die fünf Bücher Mose, die als sozusagen das Fundament des jüdischen Verständnisses da sind. Und da setzt Jesus auf. Wir wissen nicht, was er alles mit ihnen geteilt hat. Und ich würde liebend gerne vom Herrn Jesus wissen, was hast du alles angesprochen? Haben wir das auch verstanden? Oder habe ich das zwar gelesen, aber nicht verstanden? Ich weiß es nicht. Es gibt viele Stellen, ich könnte hier wahrscheinlich so 150, 200 Stellen raussuchen, wo über Jesus prophetisch gesprochen wird oder Ereignisse da sind, die Jesus sozusagen sinnbildlich darstellen. Ich greife mal eins, das ja euch allen bekannt ist und auch bewusst ist, ist zum Beispiel Abraham, der seinen eingeborenen Sohn Isaak opfern soll. Das ist ein Sinnbild des Opfers Jesus. Ja, das war denen auch bekannt. Aber die Verknüpfung, das war das Problem. Und das ist auch unser Problem immer wieder. Zu verknüpfen, was Gott an Verheißungen hat, was Gott an Vorhersagen hat. Aber wie passt das in mein Leben? Wie passt das in unser Leben? Und so legt er ihnen, wie er hier sagt, die Schrift da. Und ich denke, er führt sie da so wirklich so wie ein Kind an die Hand. Komm, jetzt machen wir mal hier, guck, schau mal da. Und jetzt geht er da hin und schau mal da. Und jetzt gehen wir da. Und auf einmal, oh, ja, Mensch, das macht ja Sinn, das passt ja alles. Und so führt er sie ran. Und ich habe mal ein paar Stellen aus dem Alten Testament einfach versucht rauszuziehen, um zu sagen, das könnte vielleicht eine Stelle gewesen sein, die Jesus den Jüngern zitiert hat. Und einer davon ist eine bekannte in Jesaja 53, die Verse 1 bis 12. Ich würde sie gerne insgesamt lesen, aber einen möchte ich dann gleich herausziehen. Also Jesaja 53, 1 bis 12, da heißt es: Wer hat unserer Verkündigung geglaubt, wem ist der Arm Jehovas offenbar geworden? Das war eine Frage, die Jesaja schon gestellt hat. Ja? Und Jesus hat sie gerade den Jüngern gestellt. Warum glaubt er den Propheten nicht? Ja? Und er ist wie ein Reis von ihm aufgeschossen, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, das wir seiner begehrt hätten. Wessen Beschreibung ist das? Jesu. Ja. Er war nichts Besonderes. Er ist geboren in einer Krippe, also im Futterstall irgendwo. Ja, es war nichts, was ihn begehrenswert machte nach menschlichem Verständnis. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Das war das Ende, ne? Er war verlassen, da war keiner mehr, der gesagt hat, Jesus, ich gehe mit dir. Denn selbst Petrus, der sich noch so groß hingestellt und gesagt hat, Herr, alle anderen, kein Thema, aber ich. Und er war der Erste, ne? Für wahr, er hat unser Leiden getragen und unser Schmerzen hat er auf sich geladen und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unsere Übertretung willen war er verwundet, um unsere Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ja, Mann der Schmerzen am Kreuz spätestens und auch davor. Niedergebeugt, vor Gott geschlagen. Man könnte auch sagen, von Gott verlassen, denn das war dieser eine Moment da am Kreuz. Es trifft auf die Beschreibung von Jesus zu. Ne? Und doch ist hier schon die Ermutigung in dem Wort drin, der sagt, es geschieht unseres Willens. Er ist unseres Willens verwundet worden, wegen unserer Missetaten bestraft worden. Aber es war auch eine Strafe, die uns Frieden bringt, die uns Heilung bringt. Soweit, glaube ich, konnten die Jünger da in dem Moment noch gar nicht begreifen. Aber Jesus, möglicherweise hat er diese Stelle genommen. Dann heißt es weiter, wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns an jeder seinen Weg und Jehova hat uns treffen lassen, all unsere Ungerechtigkeit. Was machen die Emmaus-Jünger? Die gehen ihres Weges, ne? Man zerstreut sich. Warum sie nach Emmaus gegangen sind, wissen wir nicht. Es gibt Theorien, die sagen, die sind geflüchtet, damit sie sich nicht nachher auch am Kreuz wiederfinden. Wir wissen von den Zwölfen, dass sie im Obermach saßen und gezittert haben, dass da die Römer kommen und sie dann auch noch einsammeln. Also kann sein, muss sein, braucht nicht zu sein. Ist auch egal. Aber sie zerstreuten sich in gewisser Beziehung. Jeder ging wieder da an seinen gewohnten Platz. Und Petrus finden wir später beim Fischen wieder. Ja. Jeder geht so seinen Weg und sagt, ja, Thema abgehakt, wir können ja eh nichts mehr machen. Das, wo wir unsere Hoffnung darauf gesetzt haben, ist nicht mehr. In 7 heißt es dann, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, gleich dem Lamme, welches zur Schlachten geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Er ist hinweggenommen worden aus der Angst und aus dem Gericht, und wer wird sein Geschlecht aussprechen? Denn er wurde abgeschnitten aus dem Lande der Lebendigen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat er ihn Strafe getroffen. Und man hat sein Grab bei Gesetzlosen bestimmt, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tode, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Munde gewesen ist. Jesus hat sich nicht verteidigt. Jesus hat nicht gesagt, hey, ihr bringt den Falschen um, nehmt den Barnabas. Ich habe nichts gemacht. Nein, er ist still geblieben, weil dass der Auftrag des Vaters war, diesen Weg zu gehen. Und er wusste, er braucht sich nicht zu verteidigen, weil es der Weg, den es braucht, damit wir Errettung erfahren. Und dann ist diese interessante Stelle mit dem Grab. Und es war ja auch so, wenn jemand gekreuzigt wurde, dann wurde er normalerweise auf einem Feld seine Gebeine weggeworfen, die eben Verbrechern und so weiter zugestanden wurden, Maximum, ja. Und wir wissen aber, er wurde in ein neues Grab gelegt, ein Grab, das sich ein reicherer Mann hergerichtet hatte, denn ein Höhlengrab war jetzt etwas, was nicht Hinz und Kunz hatte. Und hier ist die Vorhersage. Er sollte bei den Verbrechern begraben werden und er wurde bei Reichen abgelegt. Klingelt es da bei den Emmaus-Jüngern? Ich weiß es nicht. Hätte es bei uns geklingelt? Ich weiß es auch nicht. Und dann kommt Vers 10. Doch Jehova gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen, er wird seine Tage verlängern und das Wohlgefallen Jehovas wird in seiner Hand gedeihen. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen und ihre Missentaten wird er auf sich laden. Darum werde ich ihm die Großen zuteil geben und mit Gewalt hin wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und in Übertretungen beigezählt worden ist. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Übertreter Fürbitte getan. Hier wird klar, was eigentlich das Werk Jesus Christus sein wird oder des Messias oder des Erlösers sein wird. Und er sagt auch, er muss sterben, aber es wird ein Same hervorbrechen, der viel Größeres bewirkt. Das ist natürlich jetzt eine Bildsprache und wenn ich als sag mal, nicht verstehen kann, was diese Bilder sagen, entweder weil ich einfach im Moment zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt bin oder sie nie erläutert bekommen habe, dann wird es schwierig. Aber alles andere waren ja so Dinge, die ich schon zumindest mal in Deckung bringen konnte mit den Ereignissen, die sie erlebt haben. Und dann eine andere prophetische Schrift, die also den Juden sehr geläufig war, ist im Daniel 9, 26. Und da heißt es, nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und das Ende davon wird durch überströmende Flut sein, bis ans Ende Krieg fest beschlossen von Verwüstung. Hier ist eine genaue Datumsangabe drin, diese 62 Wochen. Ohne dass ich jetzt im Detail eingehe, aber die weisen genau auf diesen Kreuzigungstermin. Und zwar haargenau, nicht nur ungefähr plus minus 5 Jahre oder so, sondern haargenau. Eigentlich also ein klares Zeichen, Moment mal, hier ist was passiert, was Gott eingeleitet hat, was er instrumentiert hat, was er vorgesehen hatte. Ja? Also hier wird bestätigt, der Messias muss weggetan werden. Der, den wir als Erlöser gesehen haben, das war ja die Hoffnung, er wird der Erlöser Israels sein, muss ihn weggetan werden. Also alles in Ordnung, es passt wieder in dieses Puzzle hinein. Oder in Sacharja gibt es zwei Stellen, Sacharja 11, Vers 12, da heißt es, und ich sagte zu ihnen, wenn ihr wollt, gebt mir meinen Lohn, wenn aber nicht, lasst es bleiben. Da zählten sie mir einen Lohn von 30 Silberstücken hin. Das sind die 30 Silberstücke, Judas. Ne? Und dann in 12,10, also auch Sacharja, heißt es, doch über die Nachkommen Davids und die Einwohner Jerusalem werde ich den Geist der Gnade kommen lassen, dass sie um Gnade flehen. Dann werden sie zu mir aufblicken, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn trauen und klagen, wie man um den einzigen Sohn traut. Sie werden bitter um ihn weinen, wie um einen Erstgeborenen. War das der Zustand der Emmaus-Jünger? Ich denke, zu einem Maße ja. Aber hier spricht es von dem Durchbohrten. Jesus wurde durchbohrt. Das war nicht üblich bei einer Kreuzigung. Normalerweise wurden die Beine gebrochen, dadurch starben die Menschen, weil sie erstickt sind. Jesus ist gestorben, weil er den Geist aufgegeben hat. Und dieses Durchbohren hat nur bewiesen, dass er tot war. Mehr nicht, er ist nicht dadurch umgekommen. Also auch hier prophetisch wieder ein Puzzleteil in diesem Bild. Und wie gesagt, ich kann nur rausziehen, was ich mir vorstellen könnte, was Jesus vielleicht angesprochen hatte. Ja? Und dann gibt es eine andere Stelle aus dem Psalmen, wo David über Jesus sozusagen prophetisch spricht. Da heißt es im Psalm 16, die Verse 8 bis 11. Ich habe Jehova stets vor mich gestellt, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Darum freut sich mein Herz und verlockt meine Seele, auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen, denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Du wirst mir kundtun, den Weg des Lebens, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Da ging es nicht um David, da ging es um Jesus. David hatte dieses Bild. Denn David hat nie zur Rechten des Herrn gesessen. Aber wer sitzt zur Rechten des Herrn? Oder eine andere Stelle, Psalm 110, 1 bis 4. Da heißt es, Jehova sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Den Stab deiner Macht, Jehova, aus Zion senden, herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk wird voller Willigkeit sein am Tage deiner Macht in heiliger Pracht. Aus dem Schoße der Morgenröte wird dir der Tau deiner Jugend kommen. Geschworen hat Jehova und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Das ist jetzt noch prophetisch, ja, weil das ist ja das, wenn Sie es vielleicht nicht verstanden haben, das ist ein Teil der Hoffnung, dass da was aus diesem Mann Jesus raus entsteht. Aber sie haben nicht begriffen, was entstehen sollte, dass es nicht um einen weltlichen König ging, sondern um den König im Himmel, der sein Königreich auf Erden wieder errichten will. Aber hier ist diese Vorhersage und jetzt sagt Jesus, ihr Unverständigen, glaubt ihr nicht, was den Propheten gesprochen haben? Oder was ich prophetisch ausgeschüttet habe in einen Mann wie David? Denkt doch mal nach. Kann ich mir vorstellen, dass Jesus vielleicht so gesagt hat. Oder in Jeremia 30,9, da heißt es, sondern sie werden Jehova, ihrem Gott, dienen und ihrem König David, den ich ihnen erwecken werde. Da ist was von der Erweckung gesprochen. Ja, es sind doch schon 3 Tage, der ist doch schon verwest. Dieses und wahrscheinlich einiges mehr hat Jesus adressiert und hat versucht, ihnen zu zeigen, jetzt nimm mal diesen Stein und nimm mal dieses Plättchen und nimm mal dieses und jetzt legt es mal zusammen und was seht ihr da? Was seht ihr da? Macht das Sinn? Könnte das alles zusammenpassen? Ist es vielleicht, dass ihr einen Anfang einer großen Geschichte erlebt habt, aber die große Geschichte kommt noch? Ich bin mir nicht sicher, wo die Emmaus-Jünger an diesem Moment standen, aber eins war klar, diese Unterhaltung mit diesem Fremden war so, wie soll ich sagen, so aufwühlend, so, da ist noch was, wir haben noch nie alles. Willst du nicht mit uns bleiben? Wir wollen hier in dem Ort übernachten. Komm dazu, setz dich zu uns, bleib bei uns, wir wollen noch weiterhören. Irgendwas bewegt sie, irgendwas hat sie erreicht durch das, was Jesus geteilt hat. Und so laden sie ihn ein und Jesus tut so, als wenn er weitergehen will, aber er lässt sich dann letztendlich überreden und sagt, gut, ich komme mit euch rein. Noch immer haben sie nicht erkannt, wer er ist. Noch immer haben sie nicht erkannt, wer er ist. Aber es ist eins klar, dieser Fremde hat ihnen irgendwas an Hoffnung wiedergegeben, irgendeinen Funken in sie hineingelegt, wo sie vielleicht einfach nur in der Lage waren, über diese Dinge hinauszuschauen und das eine oder andere plötzlich zu erkennen und zu sagen, ja, und da war doch auch noch das und das habe ich doch noch in Erinnerung. Und war da nicht das und was sagt der Prophet dazu? Also sie wollen die Unterhaltung, denke ich, fortsetzen. Das ist so meine Erläuterung oder mein Verständnis dabei. Und so laden sie ihn ein, dass er bei ihm bleibt. Und das eine Gute war sicherlich, weil sie überhaupt in ihm einen gefunden hatten, wo sie erstmal ihren Schmerz abladen konnten, einfach teilen konnten. Wie oft geht uns das selbst? Etwas bewegt uns. Wir haben keine Antworten, wir suchen Lösungen, die wir nicht haben. Und dann brauchen wir einfach manchmal jemanden, wo man einfach sagen kann, kann ich das einfach mal bei dir ausschütten? Und dann sind wir an einem ganz entscheidenden Punkt, nämlich an diesem Punkt der Gemeinschaft. Wir brauchen diese Gemeinschaft dringender denn alles andere, damit wir eben auch unseren Schmerz teilen können. Damit wir unsere Fragen einfach mal offen ausbreiten können. Und selbst wenn der andere sagt, sag mal, bist du ganz bescheuert? Siehst du denn die Bäume nicht? Du bist hier im Wald, da sind doch überall Bäume. Ja? Aber ich sehe sie nicht, weil ich so mit meinen Gedanken beschäftigt bin, dass ich jemanden brauche, der mir hilft, wieder meinen Blick zu sortieren, meinen Blick zu schärfen, zu schauen, worum geht es eigentlich? Was ist eigentlich wirklich wesentlich? Und eben dadurch, dass Jesus ihnen da die Schrift nochmal so nahe gebracht hat, die sie eigentlich kennen, die keine Unbekannte war. Aber dadurch, dass er sie nochmal spezifisch auf Punkte hingewiesen hat, plötzlich zum Nachdenken, vielleicht auch schon ein kleines Lichtlein angegangen ist oder so. Wie geht uns das manchmal? Man unterhält sich, man denkt, man muss einfach nur abladen und bei diesem Abladen fragt der andere vielleicht etwas. Oder macht eine Bemerkung, die zunächst mal scheinbar überhaupt keinen Zusammenhang hat. Und plötzlich fängt bei uns etwas an zu reifen, wo man plötzlich merkt, Mensch, ja, vielleicht sollte ich mal diesen Weg denken oder ich sollte vielleicht mal in diese Richtung suchen. Oder auch nur einfach, danke, dass du mir hilfst, nochmal wirklich den Herrn zu suchen, meinen Glauben zu stärken, mir Kraft zu geben, dass ich weiter glauben kann, auch wenn scheinbar alles sagt, das ist Blödsinn, woran du glaubst. Denk nochmal an Petrus. Ich bin immer wieder fasziniert von dem Gebet, das Jesus Christus über Petrus spricht, nachdem er ihm gesagt hat, du Petrus, du dich hier so dick aufbaust und den Macker machst, ich sagte, du wirst mich, bevor der Hahn kräht, dreimal verleugnen. Und ich habe das schon öfters mal geteilt, aber ich bin einfach immer wieder davon fasziniert. Ich glaube, unser spontanes Gebet wäre gewesen, Herr, bewahre ihn davor, dass er mich verleugnet. Aber das war nicht das Gebet, was Jesus gesprochen hat. Jesus sprach ein anderes Gebet. Herr, bewahre ihn davor, dass er seinen Glauben nicht verliert. Und Petrus war nah dran. Weil Petrus verleugnet den Herrn und er weiß, dass der Herr es weiß, denn da war dieser Blickkontakt. Und Jesus und Petrus war damit im Grunde weg von den Jüngern. Er war auch eine Zeit lang nicht mehr bei den Jüngern. Wie leicht ist es dann, in so einem Moment zu sagen, komm, ich schmeiß die Brocken hin, gehe wieder fischen und ist gut. Ich weiß, wie es funktioniert, ich weiß, wo die Fische sind, kann mein Netz auswerfen. Habe ich meinen Frieden, brauche ich mich um nichts mehr kümmern. Alles gut, war vorher auch gut. Wie schnell sind wir an diesem Punkt, dass wir hinschmeißen? Weil das, woran wir geglaubt haben, entweder in uns selbst zerbrochen ist oder wir meinen, dass das, was da passiert ist, das, woran ich geglaubt habe, kaputt gemacht hat. Und da kommt Jesus und sagt, ich bete, dass dein Glaube gestärkt werde. Und dann geht es ja noch weiter, ne? Wenn du dann eins zurückgekehrt bist, stärke deine deine Mitjünger. Wie oft brauchen wir das manches Mal, dass da jemand ist und sagt, ich kann zwar nicht verhindern, dass diese Dinge geschehen sind oder dass diese Dinge noch geschehen, weil sie noch im Fluss sind, aber ich kann für und mit dir beten, dass du im Glauben gestärkt aus dieser Situation rausgehst. Ich kann mit dir dafür beten, dass du den Kram nicht hinschmeißt, auch wenn es ganz großer Bockmist war. Ich kann mit dir beten, dass du nicht aufgibst, obwohl scheinbar du vor einem Trümmerhaufen stehst und dir sagst, was soll's, warum soll ich diesen Trümmerhaufen jetzt nochmal aufbauen? Aber das braucht Gemeinschaft, das braucht ein Miteinander. Und das ist das, woran sie Jesus erkennen. Lassen wir uns mal in den Vers 30 gehen. Sie sind zusammen, wo immer, in dem Dorf, irgendwo in einem Haus. Und da heißt es, und es geschah, als er mit ihnen zu Tische lag, nahm er das Brot und segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan, und sie erkannten ihn. Und er wurde ihnen unsichtbar. Eigentlich eine ganz normale Szene, ne? Die sind ein gutes Stück des Weges miteinander gelaufen. Also ich weiß, wenn ich eine Weile laufe, habe ich Hunger. Ja, es ist Abend oder es wird Abend offensichtlich. Man sitzt zusammen, bricht das Brot zusammen. Das ist nicht irgendwas Besonderes. Das ist nicht ein geistlich hochstilisiertes Abendmahl. Das ist einfach, man bricht das Brot zusammen. Und es ist üblich, dass wenn ich das Brot breche, dass ich vorher den Segen drüber spreche. Und genau das passiert. Jesus macht es. Bricht das Brot in der Gemeinschaft. Und was hier jetzt passiert, ich kann es nur vermuten, ist, dass plötzlich dieses Bild zurückkommt, wie oft sie mit Jesus Christus Gemeinschaft über ein Mahl hatten. Nicht zuletzt das, was wir als das erste Abendmahl bezeichnen oder das letzte Abendmahl, je nachdem, wie man drauf schaut. Aber das war ein normaler Vorgang. Wir haben Gemeinschaft und in der Gemeinschaft des Brotbrechens sitzen wir hier zusammen oder liegen zusammen zu Tische. Und in diesem Moment kommt Klarheit in die Szene. Und dieses Wort, was hier benutzt wird, wenn es da heißt, dass ihre Augen wurden aufgetan, ist ein Wort im Griechischen, das es beschreibt, wenn ein Neugeborenes aus dem Mutterleib hervorbricht, also geboren wird und zum ersten Mal die Augen öffnet. Also ein Neugeborener, ein frisch geboren sein, ein frisch geöffnet werden. Das war nicht so nach dem Motto, es war ein bisschen vernebelt, jetzt nehme ich mal meine Scheibenwischer und dann kann ich wieder sehen, sondern es war ein Wow, das Licht der Welt. Und hier sprichwörtlich, das Licht der Welt sitzt mit ihnen am Tisch. Sie erkennen Jesus. Und das einzige Wunder, was auf dieser ganzen Strecke passiert, ist das, was dann da ist, dass er auf einmal nicht mehr da ist. Aber sie haben ihn gesehen. Sie waren lange genug zusammen mit ihm, um zu wissen, der da am Tisch saß und mit uns das Brot gebrochen hat, war der, der uns die Schrift ausgelegt hat, der uns zugehört hat. Er lebt. Komischerweise ist es gar nicht wichtig, dass er nicht da ist, dass er plötzlich unsichtbar ist, sondern es ist einfach, sie haben erkannt und dann sagen sie auch noch, Mensch, wir Dummies, hat uns nicht die ganze Zeit schon das Herz gebrannt? Da war was in uns, aber wir haben es nicht erkannt, was es war, warum dieses Brennen in unserem Herz, das ist nämlich der nächste Vers. Und sie sagen, es gibt jetzt nur eins, Leute, wir übernachten hier nicht, wir rennen zurück nach Jerusalem, wir müssen den anderen mitteilen, was Sache ist. Ja? Und plötzlich sehen Sie die Wahrheit, sehen Sie, dass dieses Bild sehr wohl den Erlöser beschreibt, aber auf eine ganz andere Weise. Und auch hier nochmal die Frage an uns selbst. Wie oft ist es, dass wir denken, wir sehen die Kreuzigung, aber wir sehen nicht warum. Also sehen wir und sehen doch nicht. Oder dass wir an einem Punkt sind, wo wir denken, wir haben genügend Glaube und dann kommt dieser Moment und wir stellen fest, wie ist es denn mit meinem Glauben? Reicht der für diese Situation? Reicht er, diese Hoffnung zu haben, gegen alle Hoffnung, die er an Abraham hatte? Zu hoffen, dass obwohl in meinem natürlichen Sehen alles zerstört ist, mein Glaube größer ist als mein Sehen, weil ich weiß, dass ich weiß, mein Erlöser lebt. Wo stehen wir da? Wo stehe ich da? Und nochmal, ich kann es aus meiner persönlichen Lebenserfahrung nur immer wieder betonen. Und ich sehe es in Jesus Leben als ein Riesenaspekt. Wir brauchen die Gemeinschaft. Denn in dieser Gemeinschaft des Brotbrechens erkennen sie, wer Jesus Christus ist. Oder wer dieser Fremde ist. Das ist Jesus Christus. Letztlich der entscheidende Funke entsteht aus dieser Gemeinschaft heraus. Der Gemeinschaft des Brotbrechens und des sich Erinnerns, ja, das ist unser Herr. Suchen wir immer die Gemeinschaft in den Zeiten, wo es uns vielleicht nicht so gut geht? Suchen wir vielleicht die Gemeinschaft nur dann, wenn es auch dem anderen gut geht und wenn der andere Schwierigkeiten hat, dann will ich davon nichts hören, weil ich will mich nicht nur mit seinen Problemen belasten? Oder dann, wenn es dem anderen nicht so gut geht und es deswegen nicht so bequem ist, mit demjenigen in Kontakt zu treten oder in Kontakt zu sein, ziehen wir uns zurück? Suchen wir Gemeinschaft gerade dann, wenn sie unbequem ist? Vielleicht, wenn uns Gemeinschaft als Ergebnis bringt, oh, da habe ich ja doch großen Bock Mist gemacht. Danke, dass du es mir zeigst. Das sind alles Fragen, denen wir uns stellen müssen. Aber Jesus war ein Mann der Gemeinschaft. Ich habe mal scherzhaft gesagt, Jesus war einer, der hat sich von Abendessen zu Abendessen geschnorrt. Ne? Wie oft lesen wir, dass er sagt, Zachäus, komm runter, ich bin heute Abend bei dir essen. Seine Frau wusste nichts davon, er wusste nichts davon. Ne? Und da gibt es etliche Beispiele dieser Sorte. Ne? Wenn er nach Bethanien geht und sagt, so, hier sind meine Jünger und ich, 12 Mann, koch mal, ne? Magdalena, ja, oder diese Dinge, ja? Martha, koch mal, ne? Aber es ging Jesus nicht ums Essen, es ging um die Gemeinschaft. Wie wichtig, wie sehnsüchtig strecken wir uns nach Gemeinschaft mit dem Herrn und Gemeinschaft der Gläubigen untereinander aus? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und die hier auch einen Teil ihrer Bestätigung wiederfindet. Denn diese Gemeinschaft über das Brot, mit dem Brotbrechen öffnete ihnen die Augen. Sie hatten zwar dieses Brennen schon, als er die Schriften offenlegte, aber sie konnten es noch nicht festmachen. Aber dieses Bild der Gemeinschaft, das war dann, hat es Klick gemacht. Und interessanterweise, sie rennen ja dann nach Jerusalem. Also ich stelle mir das richtig vor, die Jungs, die waren zwar eigentlich erschöpft von der Wanderung, aber jetzt war kein Halten mehr. Sie gehen nach Jerusalem, sie rennen zu den Jüngern, sie wissen also, wo die sind. Und dann sagen sie, der Herr ist wirklich auferstanden, auferweckt worden. Und er ist uns erschienen. Wir sind einen Teil des Weges mitgegangen. Aber was sie hier erwähnen, ist, beim Brechen des Brotes haben wir ihn erkannt. In dem Moment der innigsten Gemeinschaft, da haben wir ihn erkannt. In dem Moment, wo wir miteinander geteilt haben, haben wir ihn erkannt. Und das ist das Zeugnis, was sie den Jüngern geben. Sie hätten ja sagen können, Mensch, wir sind 2 Stunden mit dem gelaufen, der hat uns die ganzen Propheten offengelegt. Wir sind dann zusammen, haben uns da in diesem Motel einquartiert, haben dann noch ein bisschen zu Abend gegessen. Nee. Der Schwerpunkt des Zeugnisses ist, wir haben mit ihm Brot gebrochen. Und da haben wir ihn erkannt. Sind wir willens, mit Jesus Brot zu brechen? Uns darauf einzulassen, dass er uns zeigt, wie unser Blick blockiert ist, weil wir uns um uns selbst drehen und wir Dinge drehen, die uns beschäftigen, aber wir sein großes Bild nicht wahrnehmen mehr? Sind wir vielleicht so wie ein Lot oder andere, die auf den kurzen Moment sagen, Mensch, da drüben sind schöne grüne Wiesen, da schicke ich mein Vieh hin, aber du kannst den Rest haben, das war in ihren Augen die Wüste. Und Jesus sagt, schaut auf mich, habt Gemeinschaft mit mir. Und dann seht ihr nicht nur die Wüste, sondern ihr seht das ganze Bild. Und wie sagte Gott zu Abraham, nachdem Lot gewählt hatte? Schau nach Norden, schau nach Süden, schau nach Osten, schau nach Westen. All das werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Da war auch das von Lot mit dabei. Also Lot hatte nichts gewonnen. Ja? Aber Abraham hatte alles. Und das ist das, was Gott auch für uns hat. Er hatte eigentlich alles für uns. Aber wir müssen unseren Blick für ihn öffnen. Wir müssen den Blick auf ihn richten, um zu erkennen, was sein Bild ist. Wir sagen oft, wir müssen mit den Augen des Vaters auf die Dinge schauen, weil er hat eine ganz andere Perspektive. Da liegt der Fokus nicht auf dem Kreuz als ultimativer Moment, wo jede Hoffnung zerbricht, sondern er lenkt unseren Blick auf das Kreuz, um zu sagen, hier beginnt eure Hoffnung. Weil danach kam die Auferstehung. Danach kam das ewige Leben. Ist einfach die Frage, wie schaue ich darauf? Wie schaue ich auf Jesus Christus? Ist mein Glaube an dem Punkt, dass ich sagen kann, ich stehe in jeder Situation oder brauche ich Brüder und Schwestern, die sagen, wir beten, dass unser Glaube gestärkt werden, damit wir gemeinsam stehen können, damit wir gemeinsam das Brot brechen, gemeinsam aus der Verzweiflung in die Hoffnung treten dürfen. Und das war das, was Jesus diesen Emmaus-Jüngern gezeigt hat und damit auch deinen Jüngern danach. Und so lasst uns, wenn wir diese Reise uns angucken, die diese Jünger vollziehen, denn es ist ja nicht nur eine physische Reise von A nach B, es ist auch eine Reise von dem schmalen Blickwinkel eines Menschen hin zu dem Blick, den Gott auf die Situation wirft. Lasst uns diese Reise selbst auch machen, dass wir wirklich unseren Blick wegwenden von unseren Umständen hin auf das, was Gott wirklich uns zeigen möchte.